Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir beten jetzt in der Stille um den Segen des Wortes Gottes. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext, er steht im Brief des Paulus an Timotheus, im ersten Brief des Paulus an Timotheus, im zweiten Kapitel. Und da heißt es: So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Wort der Heiligen Schrift. Herr, segne du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben schon gehört, Rogate heißt beten. Und wieder einmal konfrontiert uns Gott mit der Notwendigkeit für Gebet. Und diesmal konfrontiert er uns mit Gebet für Obrigkeiten. Ich habe schon oft gehört, dass das Wort Obrigkeiten immer nur verdichtet wird auf politische Obrigkeiten. Aber hier in diesem Predigtwort wird es ausdrücklich einzeln genannt. Für den König, also für die Politiker und für alle anderen Obrigkeiten. Und in der Septuaginta, in dem griechischen Urwort, ist hier auch eindeutig von allen übrigen Obrigkeiten geredet. Und alle heißt alle. Das bedeutet, wir werden erinnert, für alle Menschen und für alle Obrigkeiten im Gebet einzustehen. Es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich hier gepredigt und da hat Gott mich erinnert an Johannes 1, wo steht, dass er das Licht der Welt ist, der allen Menschen begegnen will und sie erleuchten will mit der Wahrheit des Wortes Gottes, die jemals auf diese Erde kommen. Und es ist deshalb ganz besonders wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind. Gott möchte, dass wir für alle beten. Also für die Kirchen, ich meine jetzt nicht das Gebäude, ich meine die evangelische Kirche, katholische Kirche, Baptisten, Methodisten, Pfingstler und was es an freien Kirchen gibt, für die Brüdergemeinden, für alle Kirchen, für die Wirtschaft, für das Schul- und Medizinwesen, für unsere Arbeitgeber, egal ob es gute, in unseren Augen gute oder schlechte Arbeitgeber sind, und für jede Form von Leiterschaft. Hauskreisleiter, Jugendleiter, Jungscharleiter, Kindergottesdienstleiter, was es auch immer an Leitung gibt. Gemeint sind also Menschen, die in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise die Autorität und die Beauftragung haben, uns etwas sagen zu dürfen, ob es uns gefällt oder nicht. Das ist das Wort Gottes. Und unser Predigtwort gibt auch das Ziel an, das erreicht werden soll durch unsere Gebete. Nämlich, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Wenn ich jetzt hinausschaue, wenn ich auf Plauen schaue, was sich da zusammenbraut, wenn ich überhaupt an die politischen Situationen in Deutschland und in den europäischen Ländern schaue, dann sage ich, wir beten definitiv zu wenig. Denn alle Völker, alle Länder, alle Herren, sie sind mehr oder weniger gottlos. Und es ist Unruhe und Unfrieden und Krieg um uns her und in unseren Herzen. Und das zweite Ziel, das erreicht werden will, Gott möchte, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Es gibt nur einen Mittler, nur einen Gott. Und das ist Jesus Christus von Nazareth. Auch das ist in der heutigen Zeit extrem wichtig, sich das nicht nur selber bewusst zu machen, sondern dieses auch auszusprechen und damit diesem Götterwesen in unserem Land und in unserer Staatengemeinschaft des Abendlandes Einhalt zu gebieten. Der Friede Gottes wird nur in uns groß werden, wenn wir der Frömmigkeit, die Gott in uns hineingelegt hat, wenn wir diese Frömmigkeit fließen lassen, indem wir in Mut und Gottvertrauen unseren Glauben bekennen. Nicht nur hier im Glaubensbekenntnis, sondern dieses Glaubensbekenntnis auch leben. Und deshalb schreibt Paulus direkt der Vers, der an unser Predigtwort anschließt, zu uns, zu jedem von uns, zu der Christenheit. So will ich nun, dass die Männer beten an allen Orten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Und diese Formulierung zeigt uns, dass Gebet mehr ist als gesprochene Worte. Gebet ist ein Lebensstil. Wenn wir unsere Hände erheben und beten an allen Orten, dann zeigt es wortlos anderen Menschen, die unsere Worte nicht verstehen, da ist jemand, der vertraut Gott mehr als dem, was er vor Augen sieht. Egal, wofür wir uns befinden, sollen wir zu Gott beten, ihm die Situationen hinhalten und nicht in erster Linie selber die Ärmel hochkrempeln, um etwas zu tun. Etwas ist immer eine Notlösung. Etwas führt niemals zum Ziel. Nur das Rechte zur rechten Zeit am rechten Ort, von Gott gezeigt, das führt zum Ziel. Und in diesem Fall ist es Gebet. Und dieser eine Vers, den Paulus da spricht, dass die Männer an allen Orten und zu jeder Zeit die Arme, die heiligen Hände erheben sollen zu Gott und beten, das zeigt, dass Gott immer noch nie aufgehört hat, ein besonderes Augenmerk auf die Männer zu legen. Wissen wir noch? Der Mann wurde als erstes geschaffen und er steht bei Gott als heiliger Priester da für seine Familie und für den Bereich, in den er hineingestellt worden ist. Aber aus welchen Gründen auch immer haben sich viele Männer zurückgezogen aus diesem Dienst, für den Gott sie eigentlich ausersehen hat, in den Riss zu treten. für das Land, für die Familie, für den Ort, für die Gesellschaft. Und Gebet als Lebensstil betrifft natürlich die ganze Familie, aber darüber eben hinaus vor allen Dingen auch das Zeugnis geben unseres Glaubens. Denn Gott wartet auf uns, auf unser Anrufen. Was hat Jesus vorhin gesagt in dem Evangelium? Bisher habt ihr noch nichts gebeten in meinem Namen. Und im Namen Jesu zu beten bedeutet, in seinem Willen zu beten. Denn jemand kann nur seinen Namen für etwas hergeben, hinter dem oder zu dem er auch stehen kann. Ich verbinde den Begriff Lebensstil des Gebetes deshalb, das ist vielleicht meine eigene Ansicht, aber ich verbinde es damit, und ich kann nur sagen, ich bin erst ganz am Anfang, und je mehr ich mich mit diesem Wort befasst habe, umso mehr habe ich festgestellt, dass ich Fachfrau bin für Nichtgebet. Ich verbinde damit, dass Gott wartet auf uns, dass wir jederzeit 24 Stunden lang, 365 Tage im Jahr, ein Leben lang mit Jesus Herz an Herz verbunden sind. Dieses Verbundensein mit ihm, unserem Herrn, so eng verbunden zu sein, wie er es mit dem Vater war. Und da stelle ich fest, dass ich Nachholbedarf habe, dass ich ein kleines Kind bin, weit weg von dem Ziel, wirklich in Christus zu weilen. Gebet als Lebensstil, das ist das Gegenteil von Leistung und Leistungsstil. Gebet als Lebensstil, das bedeutet als erstes die absolute Hingabe und absolutes Vertrauen in Gottes Möglichkeiten. Und als zweites dann erst hören, dann erst darüber nachdenken und danach im Sinne Gottes handeln. Das mag uns vielleicht noch einleuchten, wenn es um persönliche Belange geht, wenn ich meinen Wunschzettel abbeten kann. Aber traue ich mich auch für Staatsverschulden zu beten? Traue ich Gott zu, dass er Staatsverschulden ändern kann? Traue ich Gott zu, dass er die Flüchtlingsfrage zu lösen imstande ist? Dass es für alle Beteiligte gut wird? Traue ich Gott zu, vertraue ich ihm, die Korruption und Manipulation und den Götzendienst in unserem Land aufzudecken und zu beenden? Traue ich Gott zu, die Kriege in der Welt zu beenden? Bestechlichkeit, Missachtung von Menschenrechten und die Gewaltbereitschaft abzuschaffen? Traue ich Gott zu, Menschen herauszuholen aus Ausweglosigkeiten, Drogen, Alkohol, Ehebruch und andere Abhängigkeiten? Glauben wir, dass Gott über allem steht und er die Macht und die Fähigkeit hat, alles zu wenden? Ich meine, in der Bibel steht es und wir wissen es und wir lesen es und wir sagen Ja dazu. Aber ist es auch ein Ja aus unserem Herzen? Ja? Ja. Gott ist immer noch derselbe, der allmächtige Gott und Herr in Ewigkeit. Er ist der, der Planeten schaffen kann. Er ist der, der Kranke heilen kann. Er ist der, der sogar Tote auferwecken kann. Hin und wieder können wir sowas auch erfahren. Natürlich nur hinter vorgehaltener Hand, von Mund zu Mund, von Christ zu Christ, weil in die Zeitung darf man sowas nicht geben. Aber Gott kann Umstände verändern und erwartet daraus, dass wir ihn, seine Allmacht anerkennen in allen Bereichen unseres Lebens, in allem auf ihn vertrauen. Schauen wir in die Bibel. Gott hat Macht über die Natur. Gott kann Speise vom Himmel fallen lassen. Gott kann einer Familie in der heutigen Zeit, die gebetet hat, Herr, wir haben kein Geld für Nahrung für unsere Kinder, vor die Tür einen ganzen Korb mit Gemüse und Obst stellen. Mit einem lieben Gruß vom Herrn. Ich kenne diese Person. Gott rettete seine Jünger aus Lebensgefahr durch einen Sturm und er stillte ihn. Ich habe erlebt, im Flugzeug weit oben, auf dem Flug von Südafrika nach Deutschland, wie eine gewaltige Turbulenz da war. Und ich weiß, es wurde dann gebetet und im Sturm geboten, so wie Jesus geboten hat. Und Gott hat das Gebet erhört. Und wieder erwarten, weil die ganze Crew, alles war auf total aufgeregt und es war also ganz gewaltig. Und Gott hat gehört, Gnade geschenkt und der Sturm hörte beinahe augenblicklich auf. Gott ließ in der Wüste Wasser aus einem Felsen hervorquellen, um den Durst seines Volkes zu löschen. Das habe ich noch nicht erlebt, aber ich bin überzeugt davon, dass Gott es zu tun vermag, denn nichts, was er sich vornimmt, ist ihm zu schwer. Unser Gott hat Wege, Auswege aus ausweglosen Umständen. Er hat Macht. Er befreite Petrus durch einen Engel aus dem Gefängnis. Allerdings hatten in derselben Nacht sich viele Menschen zusammengefunden zu einer Gebetsnachtwache. Gott hört unser Flehen. Gott hat Macht über Menschenherzen. Er hat das harte Herz des Pharao erweicht. Gott hielt den entmutigten Elia davon ab, aufzugeben. Er veränderte den Saulus in einen glühenden Apostel Paulus. Aus dem durch Verleugnung Jesu gebrochenen Mann Petrus machte Gott den Felsen, auf den er seine Kirche baute, der dann hinging, um seine Brüder zu stärken. Und Jesus war es auch, der flehentliches Gebet aus Hoffnung und Liebe zur Freiheit in unsere Herzen hineinsäte und so die Grenze zwischen beiden deutschen Staaten, zwischen beiden Hälften des deutschen Volkes niederriss. Es war Gott. Gott vermag alles zu tun. Ist Gott nicht der gleiche damals wie heute? Gott ist nichts unmöglich. Er ist immer noch ein Retter, der alle Menschen erretten kann und will, die durch Jesus zu ihm finden. Und Gott kann so unendlich viel mehr tun, als wir es uns überhaupt in unseren Gedanken und Vorstellungen und Herzen vorzustellen vermögen. Woran also hapert es, dass Gott so selten den Lebensstil des Gebetes in unserer Zeit vorfindet? Ich glaube, dass es hapert, dass es fehlt, dass es mangelt am Urvertrauen. Ich habe mir es bildlich vorgestellt. Urvertrauen ist etwas, das eigentlich in den Menschen hineingelegt worden ist. Und dann kommt dieses Baby auf die Welt und hat nur ein Bedürfnis, ich habe Hunger. Und dann fängt es an zu schreien und die Mutter hört es, nimmt es an ihre Mutterbrust. Und in diesem Moment, genau in diesem Moment beginnt dieses in den Menschen hineingelegte Urvertrauen zu wachsen. Diese Geborgenheit, diese Sicherheit. Das Baby fühlt den Schutz und es weiß, wenn ich einen Mangel habe, wenn ich Hunger habe, ohne dass es darüber nachdenken muss, das können die Kleinen nämlich noch nicht. Wenn ich Hunger habe und meinen Hunger äußere, dann kommt die Mama und dann ist alles gut, dann bin ich in Sicherheit. Babys stillen, das dauert allerdings oftmals viele Stunden am Tag. Das geht viel, viel langsamer, als mal ganz schnell die Flasche zu geben. Ich habe nichts gegen Flaschenstillen. Ich habe meine Kinder auch mit Flasche gestillt, weil es ging nicht. Ich konnte nicht mit der Brust stillen. Aber ich will hier etwas aufzeigen. Babys stillen an der Mutterbrust ist viel zeitaufwendiger. Man muss sich dem Kind viel mehr widmen, automatisch, weil das Kind direkt Körperkontakt hat. Und es ist so eine kostbare Zeit, die dann direkt in eine gesunde, stabile Zukunft des Kindes hinein investiert wird. Heute wissen es die Psychologen. Man kann das erforschen. Den Unterschied der Stabilität eines mutterbrustgestillten Kindes und eines flaschengestillten Kindes. Das Baby wird gestillt, das meint, es bekommt außer der Milch, kommt es noch in diese tiefste Stille von Sicherheit hinein. Ich kann das gar nicht genug erwähnen. Es wird gesättigt von Liebe durch diesen direkten Körperkontakt. Und da wächst dann dieses Urvertrauen, wird groß und größer. Es wächst der Glaube an ein ständig behütet sein. Ein Leben lang hält dieser Glaube an. Und auch geistlich gesehen kommt jeder Mensch mit diesem Ursehnen nach Geborgenheit bei Gott, nach Liebe, Annahme auf diese Welt. Und dieses Sehnen nach mehr von Gott muss genauso gestillt werden wie der Hunger des Babys. Und genauso wie das tägliche, natürliche Gestilltwerden Zeit erfordert, genauso braucht es auch tägliche, intensive Zeit zur Bildung des geistlichen Urvertrauens zu Gott. Und ich bekenne, dass ich da bisher immer noch nicht die richtige Priorität gesetzt habe. Denn es gilt, täglich in die Stille, in die Ruhe am Herzen Gottes zu finden. Also ein bewusstes Heraustreten aus diesen hektischen Alltagsbeanspruchungen. Egal, ob ich berufstätig bin oder nicht, auch als Hausfrau kann ich von einer Arbeit zur anderen hetzen. Denn erst in der Stille, in der Gegenwart Gottes, werden wir für ihn sensibilisiert und für sein Sehnen nach uns, seinen Menschen, geöffnet. Wer Gott wirklich kennenlernen will, der investiert seine beste Zeit in die stille Zeit mit Gott. Je nach Veranlagung, die einen sind Nachtmenschen, die haben ihre besten Zeiten in der Nacht und andere sind Tagmenschen, Morgenmenschen, Frühaufsteher. Die suchen den Herrn in der Frühe. Aber dort am Herzen unseres himmlischen Vaters lernen wir ihn und uns selber erst wirklich kennen. Und die Liebe Gottes zu uns wird uns so sehr verändern, dass wir gar nicht anders können, als an seine Allmacht und Herrlichkeit zu glauben, ihm mehr und mehr zu vertrauen und zuzutrauen und dann seine Herrlichkeit anzubeten. Und indem wir die Herrlichkeit Gottes anbeten, beten wir, kommen wir automatisch dazu, für alle Obrigkeit in Deutschland zu beten. Denn wir wissen ganz tief, Gott ist auch heute noch der einzige Gott, der alles zu verändern vermag. Und dann werden wir aus Glauben, im Glauben beten und es wird geschehen. Dann stehen wir, und ich sage noch einmal, Gott schaut besonders auf die Männer, als ihr gegenüber, als ihr Ebenbild, denn Gott ist männlich mit weiblichen Zügen, ja, aber er ist männlich. Und unsere Gebete kommen direkt vom Herzschlag Gottes. Unsere Gebete werden aus der empfangenen Liebe von Gott und aus Liebe zu Gott und den Menschen immer kräftiger und erwartungsfroher. Und ich glaube, dass unsere Obrigkeiten am allermeisten unsere Gebete brauchen, weil die stehen nämlich alleine. Und jeder, und ich behaupte das kühn, jeder weiß ganz viel Kritik vorzubringen. Ganz viel weiß er, was besser zu machen wäre. Aber dafür, dass das, was Gott durch die Obrigkeit tun möchte, dass das auch in Existenz kommt, dafür zu beten, ich denke, da mangelt es in unserem Land. Sonst würde es so nicht aussehen. Aber was passiert? Satan nimmt diese Festlegungen, diese Kritikworte und vergrößert sie noch, sodass die Auswirkungen dieses Mangels, dieser Fehler dann noch sichtbarer wird. Und eigentlich ist das, was da sichtbarer wird, der Gebetsmangel in unserem Land. Aber das stört den Widersacher nicht, denn er kommt ja zum Rauben, zum Stehlen und zum Morden. Unsere Obrigkeiten aber sind Menschen, die sind genauso fehlbar wie du und ich. Und deshalb brauchen sie unser Gebet, unser Bitten und unser Flehen. Und Gott, unser himmlischer Vater in Christus Jesus, sehnt sich so sehr danach, dass wir ganz gezielt auch für sie vor seinem Thron eintreten und zu dem Gott bereits vorab für seine Allmacht bedanken. Also Gebet, Bitten, Flehen und Dank gehören zusammen. Denn im Danken bringen wir Gott unser 100%iges Vertrauen entgegen. Wir danken schon bereits für etwas, was hier auf Erden noch nicht sichtbar ist. Aber wir glauben, dass Gott Gebete gerne erhört, weil er ja möchte, dass wir in aller Stille, in allem Frieden, in Ehrbarkeit und Frömmigkeit leben. Das ist ja sein Ziel für uns, für seine Menschen und darüber hinaus für alle Menschen, damit sie die Gnade und die Größe und die Allmacht Gottes erkennen. Gebete, die aus dieser Herzensnähe zu Gott gesprochen werden, lassen unser Urvertrauen in Gottes liebenden Handeln wachsen, wachsen und wachsen. Und Urvertrauen in Gott, das ist wahre Anbetung, die den Himmel öffnet und Gottes Gnadengeschenk des Lebenswasser und der Erneuerung auf unser Land herabfließen lässt. Und nun, indem wir Zeit mit unserem Herrn verbringen, lernen wir sehen, was Gott sieht. Und wir wissen, dass Jesus gesagt hat, ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe und ich kann nur reden, was ich den Vater reden höre. Das heißt, am Herzen Gottes werden wir Wunder sehen, weil Gott ein Gott ist, der Wunder tut und tun will. Und wir werden erkennen, dass Gott die Obrigkeiten genauso liebt wie mich. Und da gibt es ein Beispiel, wer Wächtergebet betet, der neue Wächterbrief, jetzt für den Mai. Da können wir lesen, dass Baden-Württemberg einen neuen Lehrplan erstellt hat, wo das Gendersystem einen ganz hohen Prioritätsgrad erhalten sollte. Das heißt, die Zerstörung der von Gott gesetzten Sexualität des Menschen sollte bereits im Kindesalter auf eine Vielsexualität verbogen erweitert werden. Der Mensch soll in seinem tiefsten Innern zerstört werden von der Welt. Und dann haben Menschen angefangen, dagegen zu beten. Dafür zu beten, dass Gottes Wille, so wie er den Menschen erdacht hat und erschaffen hat, bestehen bleibt, dass er nicht angetastet wird. Auch der Wächterdienst hat gebetet. Und ich weiß es nicht, 1-2 Jahre später, und dann hat sich auch noch ein Lehrer ganz stark für diese Sache investiert, und 1 oder 2 Jahre hat es gedauert. Und es sind ganz, ganz viele Verbesserungen in diesen Lehrplan eingeflossen. Preist den Herrn. Beten wir für unsere Obrigkeit, und damit ehren wir Gott und sind gehorsam in dem, was er uns zu tun verheißt. Dass uns das immer besser gelingt, das schenke Gott uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unser Verstehen, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.